Der Tilly hat den Lehrtext für den heutigen Sonntag verlesen und man kennt diesen Text. Die biblische Aussage, der am Flug, der an dem Flug steht und flügt, muss nach vorne sehen und nicht nach hinten. In dem Text steht aber eine sehr, sehr massive, scharfe Aussage. Nämlich die Aussage Jesu, wer nach vorne sieht und sein Leben darauf einrichtet, was er da vorne sieht, in der Ferne auch, der wird das ewige Leben erben. Wer nach hinten sieht, wird dieses ewige Leben nicht erben. Das heißt, hier ist eine Aussage drin enthalten, da geht es um Leben und Tod. Es ist sehr scharf, diese Aussage, die Jesus hier trifft an dieser Stelle. Es geht um Nachfolge. Da sind Leute, die treffen sich mit Jesus und die Jünger sind dabei und die fragen, wie geht's? Der eine sagt, ich muss erst zu Hause meinen Vater beerdigen und dann komme ich und folge dir nach. Und Jesus bringt die Schärfe nochmal deutlich rüber. Er sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, folge du mir nach. Wir sehen, in dieser Aussage ist Brisanz. Es betrifft mich und es geht um mein Leben, um mein ewiges Leben oder um einen ewigen Tod. Jetzt sollten wir sehen, dass wir das aufrollen, weil das ein Problem ist, diese Frage, die tief in uns steckt, die ganz viele Menschen betrifft, uns alle, und zurzeit hochaktuell ist. Wer gestern die Nachrichten gesehen hat, der hat mit ganz großem Erschrecken in den Nachrichten mitbekommen, dass die Austritte aus der katholischen wie aus der evangelischen Kirche noch nie so massenhaft waren wie in der letzten Zeit. Und das in Zeiten der Corona-Krise. Es ist mehr wie erschreckend. Graben wir ein Stückchen mal hinein, was das denn bedeutet für mich und wie ich das umsetze, wenn ich in meinem Leben weit nach vorne gucken soll und welchen Fehler ich mache, wenn ich zurückgucke und richte mein Leben darauf aus, was zurück war oder was hinter mir liegt. Wenn ihr euch daran erinnert, ich habe 15 Jahre teilweise sehr intensiv Motorrad gefahren. Und Motorradfahren ist sehr gefährlich. Ich habe es dann auch erlebt, dass dann der Super-GAU kam. Ich habe große Touren gemacht und man sagt, meine Kollegen, mit denen ich gefahren bin, mach auf jeden Fall immer wieder diese Trainingsstunden für Motorradfahrer beim ADAC. Sie sind überlebenswichtig. Das habe ich auch gemacht. Und wenn man so eine Trainingsstunde als Motorradfahrer zum ADAC, ist ein Tagestraining, hinfährt, dann kommt irgendwann immer der gleiche Spruch und die gleiche Frage von dem Trainer. Wo steht der Eiffelturm? Wo steht der Eiffelturm? Der Eiffelturm steht in Paris. Ja. Und wo ist denn Paris? Ja, mitten in Frankreich. Ja, sagt er, Paris ist ganz weit da hinten. Das heißt, den Blick als Motorradfahrer, dazu muss man sich zwingen, nicht auf die Vorderreifen und auf die Straße vorne zu gucken, was jeder immer sofort macht, weil da könnten Schlaglöcher sein, Ölspuren, Sand, was gefährlich ist. Als Motorradfahrer ist man nicht langsam. Und man guckt da vorne hin und versäumt, in 100, 200 Meter Entfernung zu sehen, vorzeitig zu sehen, was kommt da auf mich zu. Man muss sich dazu zwingen, den Blick zu erheben und weit nach vorne zu sehen und nicht nur auf die Vorderreifen. Das ist schwer. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, den Fehler zu machen. Ich musste mich immer wieder daran erinnern und dazu zwingen, heb den Blick nach oben und schau weit nach vorne, was kommt da auf dich zu. Es passiert, wenn man das nicht macht, dann kommt in der Ferne eine Kurve, die ich mit hoher Geschwindigkeit anfahre und sehe dann die Kurve, weil ich aber vorher hier vorne hingeguckt habe, die ist für die Geschwindigkeit viel zu eng. Dann bin ich aber schon in der Kurve drin. Und wenn man dann feststellt, dass man in so einer engen Kurve zu schnell ist, darf man einen Fehler, das lernt man auch, auf keinen Fall machen, bremsen. Dann ist man sofort weg. Dann gibt es Herzklopfen. In Millisekunden muss man Entscheidungen treffen und die Entscheidung kriegt man beigebracht. Schräglage, so weit runter, dass es weh tut, Lenker packen, Gas, Vorsicht, weg, auf keinen Fall bremsen. Und wenn irgendwann man aus dem kritischen Bereich herauskommt, ja, dann gleich die Bremse mit der Bremse hantieren. Solche Situationen erlebt man, habe ich auch erlebt. Und ich habe auch den Fehler gemacht. Hätte ich vielleicht diese Trainingsstunden nicht gehabt, dann wird an dieser Stelle, wenn man mit zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ist, wo man in der Kurve merkt, man ist zu schnell, hat man verloren. Das ist dann eine Entscheidung, die ich dann sofort treffen muss, über Leben und Tod. Nicht wenige, die den Fehler dann in der Kurve machen, gehen in die Leitplanken und diese Unfälle sind oft tödlich. Ganz weit nach vorne schauen. Der Trainer sagt, was dann vorne vor dir so direkt passiert, das nimmst du im Unterbewusstsein wahr, im Seitenwinkel der Augen. Kriegst du mit? Und das ist für mich eine sehr gute Hilfe, nach vorne zu schauen, auch in meinem Glaubensleben. Und wir haben zu diesem biblischen Text überlegt, was kann man da als Muster nehmen. Es gibt ein Paradebeispiel im Alten Testament über diese Weitsicht. Und dieses Paradebeispiel ist der Psalm 73. Der ist geschrieben von Asaf. Asaf war ein Priester am Tempel, ein wichtiger Priester am Tempel und unter David schon in der Stiftshütte. Der hat Musik gemacht, Lieder geschrieben. Er gehörte zum Stamm Levi, die abgestellt waren für den Priesterdienst. Und auch er mit seinen Söhnen tauchen in den Propheten immer wieder aus. Es ist also eine Familie, eine Priesterfamilie mit sehr gutem Ruf und mit sehr wichtigen Entscheidungen. Dieser Asaf lebt in einer Zeit, und das passierte in Israel, auch im alttestamentlichen Bundesvolk immer wieder, dass die Menschen, denen ging es gut, und dann fingen sie an und machten ihr Leben so, wie sie sich das vorstellten, hatten ihre Vergnügungen, und der lebendige Gott, um den man sich immer kümmern sollte, weil er die Quelle meines Lebens ist, kam dann so ins Abseits. Und das Erstaunliche, und das passiert auch heute, es geht dann sehr lange sehr gut. Und viele Menschen um diesen Asaf herum lebten dann ohne Gott und lebten sehr gut dabei, sehr gut. Und Asaf hat weiter seinen Priesterdienst, seinen Tempeldienst, die Gottesdienste wurden immer leerer. Jetzt stand er da und hat sich gefragt, wieso glaube ich nach Gott, denn mir geht es schlecht. Gesundheitlich angeschlagen, Familie, Stress, Probleme. Mir geht es schlecht und jetzt gucke ich auf die Menschen, auf mein Volk um mich herum und mir geht es richtig gut. Den Gottlosen um mich herum geht es richtig gut. Und ich kümmere mich um meinen Gott und mir geht es schlecht. Das stimmt doch was nicht. Er kehrt in sich. Diese Frage in seinem Inneren ist massiv. So massiv, dass er an seinem Glauben zweifelt. Er überlegt, seinen Glauben aufzugeben, um vielleicht auch so gut leben zu können wie seine Mitmenschen in seinem Volk, denen es so unheimlich gut geht, ohne Gott, offensichtlich. Diese Frage war eine Kernfrage. Sie war entscheidend für sein Innenleben. Und dann trifft er eine Entscheidung und sagt, mit dieser Frage gehe ich nicht an irgendwelche Leute und diskutiere mit denen, mit dieser Frage gehe ich zu Gott. Er schreibt in dem Psalm, als er schon fast von seinem Glauben abgefallen war, dann kehrte ich hinein ins Heiligtum und habe dort ihr Ende gesehen. Das ist der Schlüssel. Dieser Asaf, der mit seinem Leben nicht mehr fertig wurde, weil die Widersprüche zu groß wurden, nimmt dieses Problem und geht damit in den Tempel, geht damit zu seinem Gott. Und fragt seinen Gott, warum ist das so? Warum quälst du mich so? Den anderen, die nichts mit dir zu tun haben, denen geht es unheimlich gut. Da stimmt doch was nicht. Und in diesem Gespräch, in dieser Hinwendung zu Gott, öffnet Gott in ihm die Augen und sagt, das, was dich betrifft, ist nicht alles das, was du siehst. Was dich betrifft, ist auch das, was du nicht siehst und was dich betrifft, wenn du einmal nicht mehr auf dieser Erde bist, bist du nicht weg. Und dann schreibt er, als ich ihr Ende sah. Und dann ging für ihn eine Welt auf und für ihn wurde in seinem Innenleben alles anders. Denn er sah, dass diese Menschen ein sehr, sehr fürchterliches Ende nehmen werden in der Ewigkeit. Das ist ganz wichtig für meine Lebensplanung. Das ist ganz wichtig für das, was ich meinem Inneren, welche Ziele ich mir setze. Dieser Weitblick, dieser Blick ganz weit nach vorne, das mich betrifft, mit dieser Frage gehe ich an meinen Jesus Christus. Und das sagt er hier. Diese Frage solltest du dir stellen. Und dann haben wir in unserer Zeit und in unserer Welt, trotz Corona, und das beweisen diese unvorstellbar große Anzahl von Kirchenaustritten, eine Denkweise, die sich in den letzten Jahrzehnten gerade in der westlichen Welt breit gemacht hat und die ganz schleichend oder allmählich in das Bewusstsein der Menschen eingezogen ist. Und diese Denkweise ist im Wesentlichen auch gestützt von der absoluten, Evolutionstheorie. Diese absolute Evolutionstheorie der hochkarätigen Wissenschaftler sagt, in Jahrmilliarden, Jahrhunderte, Jahrmillionen hat sich auf der Erde irgendwas entwickelt. Und alles das, was wir jetzt erleben, hat sich so entwickelt in dem Jahr der in den Millionen von Jahren. Und wir kommen da irgendwo aus dem Nichts und werden in das Nichts zurückgehen. Das ist die größte und schlimmste Lüge unserer Zeit. Das ist Lüge. Wir haben einen Beweis gesehen, gerade das aufgekeimte Weizenkorn. Welcher Evolutionswissenschaftler will uns beweisen, dass diese Kraft, dass dieses Korn stirbt und keimt, irgendwo selber zufällig entstanden ist? Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Warum sollte das Weizenkorn das tun? Jesus sagt, wenn du einen Stein hinlegst und sagst, du sollst leben, wie sollte er das machen? Gott macht das aber. Das heißt, Evolution ist richtig. Natürlich gibt es Evolution. Es gibt immer Entwicklungen in der Welt, in der Tierwelt, in der Menschenwelt, in der Menschheit gibt es Evolution. Ja, natürlich, offensichtlich. Und das ist auch so. Die Dinosaurier haben wirklich existiert. Überhaupt keine Frage. Natürlich gibt es Evolution. Aber die Wurzeln der Evolution heißen Schöpfung. Und das gilt auch noch heute so. Und das Problem ist, wenn wir nicht mehr leben, dann ist nicht alles vorbei. Und da haben wir eine sehr, sehr deutliche, und dann kommen wir auf diesen Weitblick, dass dieser Weitblick nach vorne so unendlich wichtig ist, auf eine Geschichte, die Jesus an einer Stelle erzählt, ein einziges Gleichnis, das Jesus erzählt aus dem Jenseits. Also aus der Welt, die real und Wirklichkeit ist, die wir aber nicht wahrnehmen können und nicht sehen, die Welt, nachdem wir, die wir dann erleben werden, wenn wir gestorben sind. Die gibt es, diese Welt. Im Hintergrund ist der Lügner. Der Lügner von Anfang an. Der Vater der Lüge ist der Teufel. Im Paradies kommt er auf den Menschen zu und sagt, wenn du deine Lebensbeziehung, deine Liebesbeziehung zu deinem Schöpfer, wenn du die brichst, wirst du nicht sterben, was Gott gesagt hat. Stimmt nicht. Du wirst sein wie Gott. Und der Mensch hat ihm vertraut und er hat die Beziehung gebrochen. Und was ist passiert? Er wurde nicht wie Gott, er ist gestorben. Diese gleiche Geschichte ist heute die gleiche Lüge. Er sagt dir, mach dir keine Sorgen. Wenn du stirbst, ist alles vorbei. Da passiert nichts mehr. Mach dir keinen Kopf. Lüge. Dem Mensch ist es einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Danach aber das Gericht. Jesus macht es an einem Bild deutlich. Und das ist für uns unendlich wichtig, für unsere ganze Lebensplanung, diese weite Sichtweise nach vorne. Er schildert das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Interessanterweise hat der reiche Mann keinen Namen. Sie sind beide gestorben und dann beginnt diese Geschichte. Der arme Mann hat einen Namen, der heißt Lazarus. Und es gibt erstaunliche Verbindungen, warum Jesus dem armen Mann den Namen Lazarus gibt, der dann in Abrahams Schoß sitzt. Weil er Lazarus einmal vom Tod auferweckt hat oder wird. Und Lazarus ist der mit seinen zwei Schwestern, Maria und Martha, diese drei, die haben ein besonderes Freundschaftsverhältnis zu Jesus Christus. Das waren die, die eine ganz besondere Beziehung zu ihm hatten. Das waren seine besten Freunde, würden wir heute sagen. Natürlich der Jüngerkreis war das Elitäre, aber diese drei, tauchen immer wieder auf und Lazarus hat er ja tatsächlich aus dem Totenreich zurückgeholt und hat ihn wieder lebendig gemacht. Und darum sehen wir, da passiert etwas, das übersteigt an allen Stellen, auch den unseren wissenschaftlichen Denkweisen, alles übersteigt unseren Verstand und unseren Möglichkeiten. Aber auch das, wenn es alles das übersteigt, wird es deswegen nicht unwirklich. Der reiche Mann stirbt und der arme Lazarus. Der reiche Mann kommt in den Scheol, ins Totenreich, und er hat ein Bild, ihm werden glühende, rotglühende Kohlen auf die Zunge gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann. Das ist so schlimmer kann man Schmerzen nicht beschreiben. Und die sind so schlimm, dann will man sterben, aber man kann nicht sterben. Also noch schlimmer. Das ist der Zustand des reichen Mannes nach seinem Sterben. Lassen wir das an uns dran. Der arme Lazarus sitzt in Abrahams Schoß. Und er hat alles, was er braucht, er erlebt. Traumhaft, unvorstellbar. Der reiche Mann schreit zu dem Lazarus rüber und sagt, geh hin, schick welche nach unten, hilf mir in irgendeiner Form. Jesus sagt, zwischen den beiden ist eine Kluft, die niemand überwinden kann. Niemand kann diese Kluft überwinden. Und wenn wir genau in den biblischen Zusammenhänge gucken, dann ist genau diese Kluft entstanden, als der Mensch sich von Gott getrennt hat. Diese harmonische, unendliche Beziehung nach der Schöpfung zwischen Gott und Mensch ist unbeschreiblich und der Mensch hat es kaputt gemacht. Da ist eine Kluft entstanden, die kein Mensch überbrücken kann. Nicht in dem sichtbaren, auch nicht im unsichtbaren Reich. Keine Mächte können diesen, bis auf Gott selber. Und er hat seinen Sohn dafür geopfert. Und Jesus Christus ist der Einzige, der mit seinem Namen diese Brücke darstellt, diese Kluft überwunden hat. Aber eben nur Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dann sagt der sich vor schreiende, quälende, reiche Mann, dann schickt doch Menschen nach unten, die meiner Familie Bescheid sagen, dass sie doch nicht die gleichen Fehler machen sollen, wie ich. Warnen Sie eindringlich, dass Sie nicht das Gleiche falsch machen, was ich gemacht habe. Die Antwort ist, und da gucken wir auf die Propheten im Alten Testament, auf die Botschafter im Neuen Testament, auf Jesus Christus, ihr könnt Tote auferwecken, ihr könnt Wunder tun, ihr könnt die Sonne anhalten, die Menschen werden euch auf Dauer nicht glauben. Jesus sagt dem Volk, dann, nachdem er dieses Gleichnis geschildert hat, Sie haben Mose und die Propheten, mögen Sie auf die hören. Und jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt haben wir einen Schlüssel, wie wir persönlich daran kommen, und das ist das hier. Dieses Wort des Lebens gibt uns die Informationen dieser Weitsicht. Und zwar auf das, was uns erwartet, wenn wir einmal sterben werden. Das ist die weiteste Sicht nach vorne. Und wenn ich hier dran glaube, an sein Wort und mich daran halte, dann werde ich mein Leben orientieren an diesem Fernziel. Denn es lohnt sich. Denn der, der das tut, wird sein Ende finden in Abrahams Schoß. Und der, der es nicht tut, eigentlich nicht mehr zu beschreiben. Nochmal die Frage, lasse ich diese Wahrheit, diese Wirklichkeit, die die Welt um uns herum für uns für auslacht, weil sie sagt uns, ihr seid Spinner, lassen wir diese Wirklichkeit an unserem Innersten zu und lassen wir uns darauf ein? Es lohnt sich immer. Das Problem ist, wir werden die gleichen Dinge erfahren, die Asaf erfahren hat. Wenn wir das wirklich tun, dann wird der Krebskranke fragen, der Arzt hat mir gesagt, ich habe noch 2 Jahre. Mein Gott, warum tust du das mit mir? Um mir herum, die Menschen, denen geht es unheimlich gut. Dann wird der total Überschuldete sagen, warum komme ich finanziell nicht auf die Füße? Und um mir herum, die schmeißen mit Geld rum und die haben mehr als genug. Warum ich? Es gibt Dinge auf dieser Erde, diese Welt ist nicht die Welt, in der wir das Reich Gottes. Diese Welt ist nicht das Reich Gottes. Diese Welt wird mit allem, was da drauf ist, irgendwann untergehen. Aussagen aus dem Buch des Lebens. Es wird eine neue Welt für die geben, die daran geglaubt haben. Es wird eine neue Erde. Das ist biblische Aussage. Und wir sollten diese Aussage an uns ranlassen, weil sie ja, unser Leben ganz wesentlich bestimmt. Dann wird der eine sagen, meine Familie ist völlig zerrüttet, meine Frau hat mich verlassen, mein Gott, ich bin kaputt. Warum machst du mich so kaputt? Warum trifft mich das alles? Um mich herum, das ist alles sonnenschein, super, super schön. Das hat viele Ursachen. Wir werden auf dieser Welt als Menschen das Paradies nicht erleben. Jesus sagt, wer an mich glaubt als Mensch, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Es ist also nicht, es ist schwer und es ist Kampf. Und wir haben den gleichen Kampf und das gleiche Problem wie Asaph. Gehen wir doch mit diesem Problem und mit diesem Kampf nicht an irgendwelche Beratungsstellen, die zum Teil helfen können. Ich will die nicht, ganz im Gegenteil, hier mit dem, die, was Sie gezeigt haben, mit dem Menschen, der im Knast gesessen hat. Das ist unbeschreiblich wichtig, was diese Menschen da machen. Aber letztendlich bleibt hier Kampf und wir werden angefeindet. Auch hier in dieser Gemeinde werden wir angefeindet, wenn wir diese Wahrheit auf den Punkt bringen. Es bleibt Kampf. Aber Jesus sagt, wer diesen Weg geht, wer am Pflug steht und rackert, in die Kampfbahn geht, der muss nach vorne schauen, auf das Ende. Wer zurückschaut, sieht, dass da Leute sind, die mit dem Knüppel auf mich einschlagen und die mich treffen und die mich zu Boden lassen. Aber ich bin nicht alleine auf diesem Weg und in dieser Zeit, auf dieser Welt, bei dem nach vorne schauen. Egal, was auf mich zukommen wird, wenn ich die Hand Gottes nicht loslasse, werde ich dahin kommen, wo der arme Lazarus war. Das ist hart. Lasse ich die Hand aber los, auch bei einer sehr schlimmen Belastung, vielleicht bei einem Sterbefall, der mich sehr trifft, dann gilt die Aussage, nicht loslassen. Nach vorne schauen, diesen Weitblick haben. Denn diese Person, vielleicht ist diese Person, die verstorben ist, hat einen starken Glauben gehabt. Lasse ich dieses Bewusstsein an mich ran und sage, ja, es ist schmerzlich und schlimm, aber diese Person sitzt doch längst in Abrahams Schoß. Denn auch diese Aussage gilt, die Jesus sagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, denn der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Diese Aussage gilt genauso, wie die Aussagen im Buch des Lebens uns diesen Weitblick vermitteln. Amen.